über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man S-O-P-H-O-S.
Ich bin Daniel Retschezecke, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist einer der umstrittensten Angriffe von Donald Trump auf eine unabhängige Einrichtung der Vereinigten Staaten, die Notenbank. Also jene Bank, die die Leitzinssätze festlegt. Unabhängigkeit von der politischen Großwetterlage ist hier absolut entscheidend. Kein Wunder also, dass Trump ausgerechnet hier mitmischen möchte. Nachdem er schon lange überlegt hat, den Chef der Notenbank zu feuern, hat er jetzt ernst gemacht und eine Gouverneurin der Einrichtung entlassen. Warum dieser Schritt in Trumps Machtergreifung entscheidend ist und welche Gefahr für die Weltwirtschaft hier auf uns lauern, darum geht's heute. Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard. US-Präsident Donald Trump hat ein neues Objekt der Begierde, könnte man vielleicht sagen. Es geht dieses Mal nämlich um die Notenbank. Ganz kurze Erklärung vielleicht zu Beginn. Was ist das für eine Bank und warum interessiert das Trump?
Ja, die Federal Reserve ist die Zentralbank, die Notenbank der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind die größte Volkswirtschaft der Welt. Und eine Notenbank hat so eine Aufgabe, sie ist so ein bisschen der Steuermann oder der Lotse einer Volkswirtschaft. Man muss sich so vorstellen, für eine gute, florierende Wirtschaft gibt es so zwei Gefahren, zwei Probleme. Das eine ist, sie ist zu schwach, sie wächst zu schwach, es gibt zu viel Arbeitslosigkeit oder sie geht fast in eine Rezession hinein. Die andere Seite ist, die Preise steigen zu schnell, es gibt Inflation. Und eine Notenbank, die versucht so dieses Schiff der Wirtschaft zwischen diesen beiden Klippen durchzusteuern, indem es einerseits verhindert, dass die Wirtschaft abstürzt, aber gleichzeitig auch dafür sorgt, dass sie nicht überhitzt. Und das tut sie, indem sie die Geldpolitik kontrolliert und hier vor allem die Zinsen und die ganz kurzfristigen Zinsen, mit der sich die Banken Geld ausborgen. Und diese kurzfristigen Zinsen, die schlagen sich dann weiter in den längerfristigen, den Marktzinsen und in allem, was in der Wirtschaft passiert. Wenn die Notenbank merkt, dass die Wirtschaft etwas zu schwach ist, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann kann sie die Zinsen senken, dann wird es günstiger für jeden, sich Geld auszuborgen, sowohl für Private, etwa für ein Eigenheim oder auch für Unternehmen. Und dann kann man auf diese Weise die Wirtschaft auch stimulieren, die Konjunktur stimulieren. Wenn aber die Inflation zu hoch ist, dann kann die Notenbank so auf die Bremse treten, die Zinsen steigen dann. Und dann beginnt jeder etwas weniger zu tun, weniger Kredite aufzunehmen. Und das sollte sich dann auch in einer abgeschwächten Inflation niederschlagen. Und wichtig ist ja auch vor allem die Erwartungshaltung, dass die Leute sehen, die Notenbank tut etwas. Das heißt, aha, ich weiß, die Inflation wird wahrscheinlich sinken. Und sobald man einmal nicht mehr so eine hohe Inflation für das kommende Jahr erwartet, sind, sagen wir, Unternehmen, sind Geschäfte nicht mehr so schnell dabei, auch die eigenen Preise zu erhöhen. Und damit auch üben sie über die Beeinflussung der Markterwartungen ebenfalls, üben sie einen Einfluss auf die reale Wirtschaft aus. Und da die USA halt die größte Volkswirtschaft ist, spielt die Fed eine ganz besondere Rolle, nicht nur für die USA selbst, sondern international.
Über diese Rolle werden wir im Laufe des Gesprächs noch ausführlich sprechen. Aber ganz kurz, die Fed, also die Federal Reserve, werden, glaube ich, öfter diese Abkürzung verwenden, weil es einfach leichter ist als Notenbank. Das ist vergleichbar mit der Europäischen Zentralbank, die wir ja auch kennen. Das sind ähnliche Aufgaben, oder?
Ganz genau. Ist sehr, sehr ähnlich, ist auch ähnlich aufgesetzt und hat nur den einen Unterschied, den es sehr wohl gibt, während die Europäische Zentralbank dezidiert nur eine Aufgabe hat, nämlich die Preisstabilität zu erhalten, wobei das nicht immer ganz so befolgt wird, weil die EZB auch sehr wohl auch auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung schaut. Steht in Statuten der Fed, sie muss beides tun. Inflation und Arbeitslosigkeit bekämpfen.
Gut, dann sprechen wir über Donald Trump und seinen Umgang mit der Fed, also mit der Federal Reserve. Dass ein US-Präsident in die Personalpolitik der Notenbank eingreift, das ist wenig überraschend neu. Donald Trump macht gern neue Dinge. Er feuert da jetzt nämlich die Gouverneurin, sie heißt Lisa Cook. Warum gerade Sie? Mit welcher Begründung?
Ja, also an sich hat ein Präsident schon einen Einfluss auf die Personalpolitik einer Fed. Er kann nämlich neue Gouverneure ernennen, so, oder Gouverneurinnen,
das ist ja kein Eingriff,
wenn deren Amtszeit beendet wurde. Was Trump aber hier tut, ist, er feuert eine Gouverneurin sogar mitten oder sogar noch relativ am Anfang der Amtszeit. Und diese Amtszeiten sind 14 Jahre lang.
Bis 2038
ganz
wäre
bewusst
es in Amt
lang,
gewesen,
ja. Lang gesetzt, um eine politische Einflussnahme zu verhindern. Weil die Unabhängigkeit einer Notenbank gilt als besonders wichtiger Wert, weil sie große wirtschaftliche Vorteile hat. Was macht Trump? Trump, der ja nicht erst seit kurzem die Fed im Visier hat. Er tut ja schon seit vielen, vielen Wochen und Monaten vor allem gegen den Fed Vorsitzenden Jerome Powell hetzen und wirft ihm vor, die Zinsen nicht zu senken. Und nachdem er jetzt irgendwie sich an Powell die Zähne ausgebissen hat, dessen Amtszeit ja auch nicht mehr so lange ist, nämlich nur bis Mai 2026 als Vorsitzender, als Präsident, hat er etwas Neues gefunden, nämlich eine der 7 Gouverneurinnen im Gouverneursrat der Fed, das ist das zentrale Steuerungsgremium in der Notenbank, hat er erklärt, diese Frau hat angeblich Gesetze verletzt. Das stammt aus der Zeit vor ihrer Amtszeit als Gouverneurin. Und deswegen hat er zuerst gedroht, wenn sie nicht selbst zurücktritt, feuert er sie. Und sobald sie gesagt hat, nein, ich trete natürlich nicht zurück, hat er sie tatsächlich entlassen. Der Vorwurf lautet, sie hat mehrere Immobilien und in verschiedenen Bundesstaaten und sie hat sich Kredite für beide Immobilien aufgenommen, was in den USA ja absolut üblich ist, und hat beide als eine Art Hauptwohnsitz angegeben, was möglicherweise zu günstigeren Konditionen führt. Und hat argumentiert Trump und seine Leute, Moment mal, man kann nicht 2 Hauptwohnsitze in 2 Bundesstaaten, die weit weg voneinander sind, haben. Das heißt, sie hat gelogen. Das heißt, das war ein Betrug. Eine Gouverneurin, die einen Finanzbetrug begeht, ist nicht haltbar. Deswegen schmeißen wir sie raus.
Das ist das, was man in amerikanischen Medien derzeit Mortgage Fraud nennt. Erik, aber ist das bewiesen? Weiß man, dass das fix passiert ist oder sind das Vorwürfe?
Es ist reine Vorwürfe.
Gut, das ist nicht...
absolut nichts davon bewiesen. Und das ist ja vielleicht noch einmal wichtig zu sagen, selbst wenn dieser Vorwurf bewiesen wäre, ist es nicht klar, ob das ein Grund wäre, damit Trump sie tatsächlich entlassen kann. Die meisten Experten sagen nein. Es kann auch gut sein, und das haben einige Beobachter festgestellt, dass sie möglicherweise gar nicht gelogen hat, weil sie hat diese beiden Wohnsitze als Principal Residence angegeben. Principal ist so ein Begriff, das heißt, könnte man auch sagen, als wichtiger Wohnsitz. Jetzt kannst du sagen, ja, ich habe 2 wichtige Wohnsitze, ich habe 2 Positionen, wo ich arbeite. Es wurde nicht das Wort Primary verwendet, was viel stärker auf einen Hauptwohnsitz weisen könnte. Es könnte auch sein, dass es einfach von der Bank so vorgegeben wurde, dass sie das gar nicht selbst gemacht hat. Also nichts daran ist bewiesen. Es wird allgemein als reiner Vorwand gesehen. Aber für Trump war es genug, etwa einen Schritt zu unternehmen, der letztlich in der jüngeren amerikanischen Geschichte einmalig ist.
Du hast schon gesagt, sie ist Mitglied dieses Boards. Das sind 7 Mitglieder, glaube ich. Und dann gibt es noch den Präsidenten. Lass mich raten, Donald Trump braucht hier eine republikanische Mehrheit und das ist eine Person, die ihm im Weg steht.
Naja, republikanisch ist hier nicht ganz der
richtige
Begriff. Es geht nämlich
darum,
in der Vergangenheit waren Republikaner, konservative Notenbanker, eher die die Zinsen hochgehalten haben, die immer vor Inflation gewarnt haben. Und es waren eher die Liberalen, die Demokraten, die gesagt haben, nein, senken wir die Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln und mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Aber Trump pocht seit Monaten darauf, dass die Zinsen fallen müssen. Und bisher hat die Notenbank sie hat zwar einmal, nachdem sie ja die Zinsen nach dem Inflationsschock von 2022 stark erhöht wurden, hat sie erst einmal die Zinsen gesenkt, relativ wenig, während zum Beispiel die Europäische Zentralbank die Zinsen schon viel, viel deutlicher hinuntergebracht hat. Und das hält Trump für einen gravierenden Fehler und er fordert mit lauter Stimme eine deutliche, drastische Zinssenkung. Die Fed hat das bisher nicht gemacht. Und Jerome Powell, der sich dagegen wehrt, hat offenbar auch eine klare Mehrheit innerhalb des bestimmenden Gremiums. 2 der 7 Gouverneure haben bereits für eine Zinssenkung gestimmt. Und eine weitere Gouverneurin ist vor kurzem zurückgetreten, weil sie zurück an die Universität möchte. Und diese Position hat Trump jetzt durch einen Vertrauten gefüllt, einmal vorübergehend, aber der wird wahrscheinlich auch längerfristig bleiben. Und wenn er jetzt Cook, die bisher immer sehr stark an der Seite von Powell gestanden ist, auch los wird und dort seinen eigenen Mann oder seine eigene Frau hinsetzt, dann hätte schon bereits 4 Stimmen in dem Gremium. Allerdings, es ist nicht der Gouverneursrat allein, der über die Zinsen bestimmt. Es ist das heißt das Federal Open Market Committee. Da sitzen die 7 Gouverneure drinnen und dann von den regionalen Notenbanken. Das ist ein bisschen so wie in der EZB auch die nationalen Notenbanken, von denen es 12 gibt, sitzt der von der Federal Reserve Bank of New York, das ist die wichtigste aufgrund der Bedeutung des Finanzzentrums New York, sitzt immer drinnen. Und dann 5 weitere, die letztlich auch durch Entscheidung des Gouverneursrats bestimmt werden. Das heißt, selbst wenn Trump Lisa Cook los wird, hat er noch nicht automatisch die Mehrheit, die er haben möchte, aber er ist sicher einen deutlichen Schritt diesem Ziel näher gekommen.
Da stellt sich dann natürlich schon die Frage, warum Lisa Cook? Lass uns vielleicht etwas auch über sie sprechen. Wer ist das genau? Ich habe nur ein paar Eckpunkte. Es ist, glaube ich, gar nicht unwichtig zu wissen, dass es sich hier um eine schwarze Frau handelt, die eine sichtbare Narbe über der Augenbraue trägt. Die stammt daher, dass sie als Kind rassistisch angegriffen worden ist. Warum man das weiß, ist, das erzählt sie selber, denn bei diesem Angriff wurde ihr das N-Wort entgegengeschleudert. Und sie hat sehr viel zur afroamerikanischen Wirtschaft geforscht. Und die steht jetzt auf der Abschlussliste von Donald Trump. Ich meine, kann ein Zufall sein, aber ganz ehrlich, Eric, ist es das wirklich?
Sagen wir so, die Auswahl derer, die er feuern könnte von diesem Gouverneursrat, ist ja nicht sehr groß. Dass es eine schwarze Frau ist, die noch dazu eine linksliberale Agenda hat, ist einfach ein, kann man sagen, ein Zusatznutzen für die Ideologie von Donald Trump. Aber ich glaube, wenn sie weiß wäre oder auch wenn es ein Mann wäre und er eine Möglichkeit gesehen hätte, dort seinen Einfluss an der Fed zu erweitern, hätte er es genauso gemacht. Also der Rassismus schwingt möglicherweise ein wenig mit, aber ist hier nicht der entscheidende Faktor bei diesem Schritt.
Cook selbst will sich wehren, hat sie gesagt. Ich glaube, sie hat jetzt einen Brief, ist das letzte Update von Donald Trump bekommen, in dem sie aufgefordert wird zu gehen. Sie sagt nein. Wer gewinnt dieses Duell?
Das ist noch völlig offen. Es ist auch noch nicht einmal klar, was ihre Position jetzt ist. Ich habe jetzt kurz vor unserem Gespräch noch auf die Website von der Federal Reserve geschaut. Dort steht sie noch als Gouverneurin drinnen. Mhm. Also ich glaube und ich gehe davon aus, dass sie noch immer den Schlüssel oder die Codekarte hat, um hereinzukommen. Und sie ist noch nicht entlassen. Auch die Fed hat auch noch nicht bekannt gegeben, dass jetzt da eine Position leer geworden ist, weil es völlig unklar ist, ob der Präsident überhaupt die Möglichkeit hat, Lisa Cook zu feuern. Einerseits haben die Gouverneure ein hohes Ausmaß an Schutz vor genau dieser politischen Einmischung. Es steht in den Statuten, sie dürfen nur entlassen werden with cause, also aus triftigem Grund. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist denn ein triftiger Grund? Die meisten Rechtsfachleute gehen davon aus, das müsste ein Fehlverhalten in ihrer Funktion sein. Und das wirft Trump ja auch nicht einmal Lisa Cook vor. Er wirft ihr etwas vor, was sie vorher als Privatperson gemacht hat. Und da muss man sagen, naja, wenn das zumindest erwiesen wäre, dann könnte man vielleicht argumentieren, dann ist der moralische Standard, den eine so wichtige Funktion erfüllen müsste, nicht mehr gegeben. Aber da es ja im Moment nur ein Vorwurf ist, eines Parteigängers von Trump, sollte eigentlich kein seriöses Gericht dieser Entlassung zustimmen. Lisa Cook hat gesagt, sie klagt sofort. Und man kann davon ausgehen, das hat man auch in vielen anderen Entlassungen, die Trump ja schon in unzähligen Behörden vorgenommen hat, sehen. Die Richter werden dann sehr, sehr schnell entscheiden. Und ich gehe davon aus, dass die unteren Bundesgerichte ihr Recht geben werden, sagen werden, nein, die Entlassung ist einfach ungültig. Dann dürfte sie auch weiterhin im Amt bleiben. Dann geht das ins Berufungsgericht auf der Bundesebene und wird dann, wenn sie weiterhin da im Amt bleibt oder selbst wenn sie auch nur beurlaubt wird, wie immer. Man kann davon ausgehen, es wird sehr, sehr schnell zum obersten Gerichtshof, zum Supreme Court kommen. Der Supreme Court hat bereits in einer anderen Entscheidung, wo Trump ebenso den Leiter einer unabhängigen Behörde entlassen hat und wo man eigentlich gedacht hat, das ist eigentlich nicht rechtmäßig, weil diese Unabhängigkeit, die ja vom Kongress auch gegeben wurde, damit massiv attackiert wird, hat der oberste Gerichtshof in einer kurzen Entscheidung oder in einem Nebensatz gesagt, naja, dort geht es, weil das ist halt der Präsident, der hat halt das Recht, über seine Verwaltung zu entscheiden. Die Federal Reserve ist eine andere Sache und hat dort einen Satz eingefügt, das ist eine quasi private Einrichtung, was auch nicht stimmt, und hat also eigentlich signalisiert, lieber Donald Trump, bei dieser einen Behörde lassen wir das zu, aber versuche es nicht bei der Fed. Das würde darauf hindeuten, dass am Ende Lisa Cook diesen Rechtsstreit gewinnt. Allerdings haben wir es mit einem doch sehr politisierten Gremium im Supreme Court zu tun. 6 der 9 Richter sind konservativ von republikanischen Präsidenten eingesetzt worden. Und es kann auch gut sein, dass so wie in bisherigen Entscheidungen die Fed sagt, naja, vielleicht ist es nicht ganz okay, aber im Zweifel wollen wir den Präsidenten in seinen Entscheidungen, die er ja vorgeblich für das Wohl des Landes macht, nicht unbedingt hineinregieren und ihn hier stoppen. Also die Frage ist noch unklar und es gibt, wenn man sich die Kommentare auch in den amerikanischen Medien anschaut, die meisten sagen, aus rechtlichen Gründen hat Cook jede Chance, ihre Position zu verteidigen. Aber politisch wissen wir es einfach nicht, wie das ausgehen wird.
Wir reden mal gleich nochmal über die Unabhängigkeit der Fed. Ich glaube nämlich, das ist nämlich das Kernthema unseres Gespräches. Ich würde nur ganz kurz noch bei der Methodik bleiben, mit der man versucht hat, Lisa Cook loszuwerden. Da gibt es diese Vorwürfe, dieses sogenannte Mortgage Fraud, und die stammen von einem Herrn, korrigiere mich bitte, wenn ich ihn falsch ausspreche, der Bill Pult heißt. Jedenfalls ist er Chef der US-Behörde für Wohnbaufinanzierung, FHFA, noch nie gehört und ich glaube, die wenigsten haben davon gehört, ist doch angeblich nicht sonderlich wichtig, aber er soll gezielt dafür eingesetzt worden sein, nach Schmutz über Cook zu suchen. Und Cook ist ja auch nicht die Erste.
Nein, er wurde eingesetzt, um Schmutz zu suchen für alle Feinde, Gegner oder irgendwelche Menschen, die Donald Trump im Weg stehen. Das heißt, er ist ein ganz fanatischer Parteigänger von Trump. Er ist ein Scharfmacher, schon in seinen vorigen Funktionen. Er wurde dort hingesetzt und offenbar haben Republikaner oder haben diese Strategen in der MAGA-Bewegung gesagt, das ist eine Behörde, da können wir, weil fast jeder Amerikaner hat einen Wohnungskredit laufen. Da können wir Sachen finden. Irgendetwas, wo vielleicht irgendeine Unterschrift falsch ist, irgendeine Bestimmung. Und dann haben wir etwas in der Hand. Er hat es schon gegen andere, auch gegen Richter schon eingesetzt. Dieser Vorwurf, du hast irgendwas behauptet, unterschrieben, was so nicht stimmt. Und jetzt im prominentesten Fall gegen Cook. Und dazu muss man noch auf eine Sache hinweisen. Offenbar wurden hier möglicherweise auch Datenschutz- und Persönlichkeitsschutzregeln hier gebrochen, die damals Deutsch, dieses Department for Government Efficiency kam ja herein und hat alle Datenbanken aufgemacht. Also plötzlich liegen hier die persönlichen finanziellen Daten von Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern offen. Ich persönlich hatte erwartet, dass das sehr wohl auch so passieren wird, aber ich hatte erwartet, dass es eher von der Steuerbehörde ausgehen wird, von der IRS, dass dann nach und nach alle gejagt werden mit irgendwelchen offenen Fragen oder Sachen in ihren Steuererklärungen. Das könnte immer noch kommen, aber derzeit scheint das der schnellere Weg zu sein. Wie kann ich hier auf eine rechtliche oder pseudorechtliche Weise hier ein Messer finden, das ich an meine Feinde ansetzen kann?
Gut, also düstere Aussichten für die Gegenspieler von Donald Trump in den USA. Dann kommen wir eben zur Fed, wie wir es bereits vorher angesprochen haben, diese Unabhängigkeit der Notenbank. Vielleicht noch einmal ganz kurz, was Donald Trump stört, dass wir das auch nochmal genau besprochen haben. Du hast das vorher schon mehrfach gesagt. Er will, dass der Leitzins gesenkt wird, damit wirtschaftlich wieder mehr geht, sagen wir es mal so. Warum ist das so und warum spielt die Fed da nicht mit bislang?
Ja, ist eine gute Frage. Donald Trump behauptet täglich, die amerikanische Wirtschaft ist großartig. We have the hottest country in the world, wie er so gerne sagt. Also eigentlich würde die amerikanische Wirtschaft ja keine Zinssenkung benötigen. In Wirklichkeit geht es der Wirtschaft gar nicht mehr so gut. Man merkt bereits die ersten Brüche aufgrund seiner eigenen Zollpolitik und anderen, diesen Unabwägbarkeiten, die hier Trump eingeführt hat. Und das andere ist, wenn die Zinsen fallen, profitieren ja nicht nur Private und Unternehmen, es profitiert auch der amerikanische Staat. Weil der größte Schuldner in den USA ist der Bundesstaat selbst mit einem riesigen Budgetdefizit, das durch die Steuerpolitik, durch das bekannte Big Beautiful Bill, das jetzt verabschiedet wurde, noch weiter wachsen wird. Und die Kosten der Zinsen für den amerikanischen Staat sind schon sehr, sehr hoch. Und wenn jetzt die Fed die Zinsen senkt, so hofft Trump zumindest, würde auch die Zinsbelastung niedriger werden. Dann hätte er mehr Spielraum und dann würde man ihm auch das hohe Defizit, das er verursacht, nicht so sehr vorwerfen. Ob diese Rechnung aufgeht, ist allerdings eine andere Frage.
Dann ist die nächste Frage von meiner Seite auf jeden Fall, warum es so extrem wichtig ist oder warum es so als extrem wichtig gilt, dass die Fed unabhängig ist.
Das ist eigentlich ein relativ neues Phänomen. Dieser Gedanke, dass eine Notenbank völlig oder politisch unabhängig sein soll, hat sich erst in den vergangenen Jahrzehnten etabliert. An sich würde man sagen, jede wichtige Einrichtung einer Demokratie muss auch demokratisch kontrolliert werden. Das Parlament oder die Regierung müssen da eine Kontrolle drüber haben, weil das ist ja ein ganz entscheidender Faktor in der Wirtschaftspolitik. Aber was ist der Vorteil einer unabhängigen Notenbank? Politiker haben eine Tendenz dazu, dass sie kurzfristig gerne die Wirtschaft stimulieren möchten, weil dann geht es den Leuten besser, dann haben sie mehr Geld zum Ausgeben und dann wird man eher gewählt. Wenn das aber geschieht, dann hat das langfristig negative Folgen, nämlich dann steigt die Inflation, weil einfach auch eine Wirtschaft eher leicht überhitzt. Und wenn die Inflation steigt, was die Menschen auch unglücklich macht, dann muss die Notenbank auf die Bremse steigen, die Zinsen hinauftreiben und damit wiederum die Inflation senken. Und das kostet wiederum längerfristig einer Wirtschaft sehr viel. Und im Lauf der vergangenen Jahrzehnte sind Ökonomen und Fachleute haben erkannt, dass eines der Möglichkeiten, die Inflation im Schach zu halten ist, indem die Notenbank des Landes jetzt nicht unbedingt sofort die Zinsen erhöht, sondern eine Erwartung schafft, dass wenn die Inflation steigt, dann werden wir handeln. Das heißt, man geht davon aus, die Notenbank wird uns vor Inflation schützen und dann sinkt die Erwartung der Inflation und das dämpft auch die Inflation selbst. Und da kam diese Erkenntnis heraus, eine politisch unabhängige Notenbank senkt den Preis der Inflationsbekämpfung, macht es günstiger, billiger, einfacher. Und das ist ein ganz großer Wert, weil eine Phase von hohen Zinsen, wie zum Beispiel die USA in den späten 1970ern oder frühen 1980ern erlebt hat, ist unglaublich schmerzhaft für eine Wirtschaft. Und dadurch hat sich eigentlich seit den 1980er Jahren, also in den letzten 45 Jahren, die Meinung in den meisten Industriestaaten durchgesetzt, versuchen wir die Notenbank politisch möglichst zu isolieren. Sie wird natürlich durch politische Entscheidungen besetzt, aber dann dürfen diese Gouverneure, die dort sitzen, die Notenbank, die Entscheidungsträger, ohne Einflüsterung der Politik entscheiden und das macht sie effektiver und wirksamer und das nützt der gesamten Wirtschaft. Das ist auch das Rezept der Europäischen Zentralbank, die ja auch eine hohe politische Unabhängigkeit hat und auch die Fed hat das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr wohl gewonnen. Wenn jetzt aber diese Unabhängigkeit durch massive politische Einflussnahme untergraben wird, dann merkt man sofort, dann beobachten, dann sagen die Märkte, naja, passieren zwei Sachen. Die Notenbank wird uns jetzt nicht mehr so vor Inflation schützen, das heißt, ich kann davon ausgehen, die Preise werden steigen. Naja, dann, wenn die Preise nächstes Jahr steigen, kann ich sie ja jetzt schon ein bisschen erhöhen und dann wird es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und das Zweite ist, dass wenn eine höhere Inflationsgefahr vorhanden ist, dann möchten die Gläubiger, die Geld borgen, die Kredite geben, sagen, ich habe das Risiko, wenn mir dann dieser Kredit zurückgezahlt wird, dann ist er weniger wert, weil wir inzwischen mehr Inflation hatten. Also was tut man? Man verlangt höhere Zinsen. Das heißt, Wenn eine Notenbank grundsätzlich ständig die Zinsen niedriger hält, als es eigentlich die wirtschaftliche Lage erfordern würde, dann passiert etwas völlig Paradoxes. Dann steigen die Zinsen am langen Ende. Das heißt, die Notenbank kann ja nur die ganz kurzen Zinsen beeinflussen, aber die Zinsen für einen Kredit, der 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, sogar 30 Jahre läuft, oder für Staatsanleihen, so wie der Staat sich verschuldet, über die hat sie keine oder sehr wenig direkte Einfluss. Und dann merkt man, dass dann plötzlich, statt dass das Geld ausborgen billiger wird, wie man es erwarten würde, würde es eigentlich in der Realität teurer. Das war eine Erfahrung, die die Türkei gemacht hat, durch Präsident Erdogan, der so ähnlich wie Trump gesagt hat, ich verlange niedrigere Zinsen. Er hat gedacht, damit sinkt die Inflation, was ein ziemlicher Unsinn ist. Und das hat auch in der Türkei dazu geführt, dass dann die Zinsen letztlich noch gestiegen sind und die Inflation gestiegen ist und die Wirtschaft darunter auch massiv leidet.
Ich glaube, die Türkei hat was, Inflation von fast dreistelligen
Prozent bereits gehabt. Hat immer wieder ganz hohe Werte. Sie sind wiederum gestiegen, gesunken. Ich glaube, Erdogan hat inzwischen, glaube ich, 4 oder 5 Zentralbankpräsidenten schon herausgeschmissen, immer wieder. In der letzten Zeit ist er drauf gekommen, es ist doch keine so gute Idee, sich da so massiv einzumischen. Trump muss diese Erfahrung erst machen und diese Lehre erst ziehen. Im Moment ist er überzeugt, wenn ich die Kontrolle über die Notenbank habe, dann kann ich besser dafür sorgen, dass all das geschieht, was ich möchte.
Ganz kurzer Zwischeneinwurf. Die Tagesschau schreibt hier, dass Anfang August, dass die Inflation im Juli in der Türkei bei 33,5% lag. Das soll der niedrigste Wert seit 2021 gewesen sein. Man kann sich also ungefähr vorstellen, wie hoch.
Er war schon über 100% zeitweise, aber die Geldpolitik in der Türkei ist inzwischen vernünftiger und strikter geworden, auch weil Erdogan gemerkt hat, dass das, was er versucht hat, eigentlich sich als Bumerang erweist.
Da sind die 10%, die wir in Österreich erlebt haben in den letzten Jahren, ja vergleichsweise eigentlich nichts dagegen. Erik, was mich jetzt schon aber auch noch interessieren wird, wenn wir zurückkommen zur Fed, warum dieser versuchte Eingriff von Donald Trump jetzt bei politischen Beobachtern für noch mehr Entsetzen sorgt als sehr viele Schritte davor. Denn wie wir bereits zu Beginn unseres Gespräches gesagt haben, dass Donald Trump der erste Präsident ist, der etwas anfasst, das sich andere nicht getraut haben, mit guten Gründen teilweise, ist ja an sich nichts Neues. Warum sehen bei der Fed so viele Leute besonders rot?
Seit Donald Trump gewählt wurde, seit er im Amt ist, schwebt immer diese Angst vor der Umwandlung der amerikanischen Demokratie in einen autoritären Staat, sogar in eine Diktatur um, wo der Präsident einfach alles entscheidet und dieses doch sehr ausgeklügelte System der Checks and Balances, der Institutionen, die ihm die Macht des Präsidenten einschränken, dass er dies versucht, völlig auszuhebeln. Im Kongress hat er durch die republikanische Mehrheit in beiden Kammern, die leisten keinerlei Widerstand, die segnen alles ab, auch weil er innerhalb der Partei solche Macht hat und weil sie alle Angst vor ihm haben. Wenn sie auch nur einen Muckser machen, dass sie sofort das nächste Mal abgewählt werden. Dann gibt es die Gerichtsbarkeit, die ganze Judikatur. Dort leisten zwar die Gerichte auf allen Ebenen, die Bundesgerichte, massiven Widerstand, aber im obersten Gerichtshof, im Supreme Court, hat er offenbar so viele Verbündete, dass am Ende die Justiz hier zu wenig hier entgegenhält. Dann gibt es die Bundesstaaten, die eine ganz große Rolle spielen, die sehr viel Autonomie und Macht haben. Auch die greift er an. Wie wir das erlebt haben, indem er die Nationalgarde nach Kalifornien schickt, jetzt damit droht, es in Chicago und Illinois zu tun und alle anderen. Er versucht hier auch in Nester des Widerstandes zu brechen. Und unter den Behörden und Institutionen in Washington ist die Federal Reserve so ungefähr die härteste Bastion. Die am meisten Unabhängigkeit, am meisten zugesprochene Eigenständigkeit hat. Und ich glaube, Trump geht davon aus, wenn ich die knacke, dann steht der Weg für mich offen. Dann gibt es nichts mehr, was ich nicht durchbrechen kann. Es ist keine einzige Einrichtung mehr, wo ich nicht meinen Willen durchsetzen kann. Dann habe ich tatsächlich das, was ich will. Die Rolle eines Diktators, wie er sich selbst auch schon genannt hat, der in diesem Land, den USA, alles bestimmen kann, ohne dass ihn irgendjemand kontrolliert. Das ist also auch letztlich eine fast schon symbolische oder prinzipielle Kampf. Er handelt oft nach diesem Prinzip, er sucht sich den stärksten Gegner aus, versucht dort einen Sieg zu erringen und dann fallen alle anderen ohnehin um.
Erik, mit diesen durchaus düsteren Aussichten sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, mindestens 14 Menschen sind laut derzeitigen Angaben bei starken Angriffen Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf heute getötet worden. Auch ein Gebäude der EU soll beschädigt worden sein. Wieder einmal rufen die Europäer Russland an den Verhandlungstisch. Zweitens, das Band zwischen China, Russland und Nordkorea wird zumindest symbolisch enger geschnürt. Sowohl Russlands Machthaber Wladimir Putin als auch der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un werden bei der großen Militärparade in Peking anwesend sein, bei der das 80-jährige Jubiläum der Kapitulation von Japan im Zweiten Weltkrieg gefeiert wird. Insgesamt sollen 26 ausländische Staats- und Regierungschefs anwesend sein. Darunter etwa auch der belarussische Präsident Lukaschenko. Und drittens, kleine PV-Anlagen werden wohl doch keine Netzeinspeisegebühren für PV-Anlagen zahlen müssen. Das geplante Elektrizitätswirtschaftsgesetz hatte ja im Vorfeld für viel Kritik gesorgt. Dem will man jetzt mit dieser Änderung entgegentreten. Wie hoch die Gebühren schlussendlich dann sind und ab wann man als zu klein zum Zahlen gilt, das ist bislang nicht klar. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man SOPHOS.